Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem so scharfen wie witzigen Roman über älteren und neueren Feminismus, angesiedelt in einer Wiener Frauen-WG und ersonnen von Gertraud Klemm, der österreichischen Schriftstellerin, die sich ja in ihrer vielfach preisgekrönten Belletristik immer wieder mit diesem Thema beschäftigt, jetzt fulminant in Einzeller. So heißt der Roman und wir werden uns mit Gertraud Klemm unterhalten. Sie ist zu Gast in dieser Lesart. Willkommen allerseits. Sie hat Biologie studiert, auch als Beamtin der Stadt Wien in diesem Beruf gearbeitet. Mit Mitte 30 aber hat Gertraud Klemm sich der Literatur verschrieben. Sehr erfolgreich. Ihre Romane und Erzählungen sind mehrfach ausgezeichnet worden. Ihr letzter Roman war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Und seit einiger Zeit schon schwärmt die Kritik aller Orten über die jüngste Tat. Einzeller, so heißt der neueste Roman von Gertraud Klemm, über eine Fünfer-Frauen-WG, die alle Facetten des älteren und neueren Feminismus turbulent abbildet und diskutiert. Und wir sind mit Gertraud Klemm jetzt verbunden in Wien. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, guten Morgen aus Pfaffstätten.
Hallo. Vielleicht kommt ja auch mal eine Autorin und schreibt einen Roman über uns, wer weiß. Das denkt eine der Heldinnen ihres Romans am Ende. Wann und wie sind Sie denn auf diese ihre Frauen gekommen?
Ja, ich habe mir versucht, eine optimalere Familienkonstellation vorzustellen, die jetzt über dieses klassische Mann-Frau-Kind hinausgeht und Mann ist trotzdem füreinander da oder Frau ist trotzdem füreinander da. Und ja, und ich glaube, dass die Gesellschaft an diesem Punkt einfach sich entzündet und die ganze Ungerechtigkeit, und da habe ich einfach eine Ersatzfamilie ausgedacht. Und wie anders könnte man das am besten machen, als übers Zusammenwohnen?
Fächert mir mal auf. Also die fünf sind Simone und Eleonora, das sind die Alten, gut über 60 Jahre alt. Dann kommt Maren, sie ist so die Zwischengeneration zu den Jungen, Flora und Lilly. Letztere ist mit 21 die Jüngste, das Küken, wie die anderen sie nennen. Und Lilly und Simone, das sind die zentralen Heldinnen. Aus ihrer Perspektive jeweils wird erzählt, immer so im zeitlichen Abstand von einigen Wochen oder Monaten. Warum diese beiden, Frau Klemm, wofür stehen sie?
Ja, die beiden stehen für zwei unterschiedliche Generationen von Feministinnen, die meiner Meinung nach nicht mehr zusammenarbeiten, sondern gegeneinander arbeiten. Also die einen sind so ein bisschen in der zweiten Welle hängen geblieben, unter Anführungszeichen, und die anderen, die sind so in der vierten Welle schon drinnen und die beiden kommunizieren nicht mehr miteinander, was dazu führt, dass wir eigentlich alle in viele kleine Fraktionen zerbröseln und uns nicht gegen das Patriarchat auflehnen könnten, was wir ja ganz gut könnten, sind wir doch mehr als 50% der Bevölkerung.
Ich meine, dieser alte historische und dieser neue Feminismus, arbeiten Sie sehr schön raus. Also dieser historische Feminismus hat die Grundpfeiler, also die Gleichberechtigung im Arbeitsleben, Recht auf Abtreibung, Kampf gegen die institutionelle Religion, da ist auch Simone ganz scharf. Und dieser neue Feminismus, der orientiert sich eher am Gender, an Sprache, an Rassismus, an Sexualität. Warum ist das eigentlich so ein tiefer Gegensatz? Ich meine, was die Emanzipation in den 70er, 80er Jahren erstritten hat, müsste doch als gute Grundlage für die neuen Entwicklungen gelten und akzeptiert werden.
Das ist, glaube ich, eine Frage der Bildung und des Selbstverständnisses. Also ich denke, dass diese Errungenschaften aus der zweiten Welle der Frauenbewegung für junge Frauen scheinbar selbstverständlich sind. Also die machen sich jetzt relativ wenig Gedanken darüber, dass man sich darum kümmern müsste, dass das alles so bleibt, wie es ist oder besser wird. Das ist etwas, was einem die Lebenserfahrung dann lehrt, dass alles nicht so rosig ist, wie es ist. Und das ist ja in Wirklichkeit, wir sehen ja auch an Polen und USA, dass diese Gesetze alle nicht in Stein gemeißelt sind. Also diese selbstverständliche Sicherheit, in der wir uns wägen, ist nicht garantiert. Und das ist, glaube ich, etwas, was ältere Feministinnen den Jüngeren voraus haben. Wobei ich jetzt aber auch keine Partei ergreifen möchte unbedingt, weil ich glaube, dass junge Feministinnen den Älteren was voraus haben. Also diese Generation ist sehr gut in der Theorie, ist extrem gut in der Vernetzung über die sozialen Medien etc. Aber ich nenne das eine ein bisschen Gummistiefel-Feminismus und das andere Einhorn-Feminismus. Und die kommunizieren halt nicht miteinander, was aber sehr wichtig wäre, wenn man von beiden Extremen ein bisschen was runterschaben würde und die vermengen würde. Also ich sehe einfach, dass man sich ganz viel über theoretische Themen in den Schädel einschlägt. Und das finde ich wahnsinnig traurig, weil im Hintergrund werden uns die Grundrechte gerade aus der Hosentasche gestohlen.
Das ist so der politische Hintergrund, auf den kommen wir noch, Frau Klemm. Also die fünf Frauen, die ziehen zusammen in ein ehemaliges, ziemlich heruntergekommenes Schulgebäude, undichte Fenster, Heizung funktioniert nicht, Klos sind ein eigenes Thema. Natürlich ist die Küche der zentrale Treffpunkt und Tagungsraum. Und in dieser Roman-WG-Küche spielt sich dann aber was ganz Besonderes ab. Kameras, Mikrofone werden aufgebaut für eine TV-Show, zu der sich die fünf haben breitschlagen lassen. Big Sister heißt das Format mit A am Ende. Was passiert da?
Ja, da geht das Ganze dann in die Öffentlichkeit und ist dann quasi ist dann allgemein gut, diese Diskussion. Das ist etwas, was ich mir eigentlich sehr wünschen würde, dass wieder mehr gesprochen wird, dass ganze Sätze ausformuliert werden, dass ganze Stunden diskutiert wird bei Wein und gutem Essen und auf die Art und Weise diese Diskurse bereinigt werden könnten. Was stattdessen passiert ist, dass wir nur mit digital posten, liken, haten etc. und sehr einfache Antworten auf sehr komplexe Probleme versuchen zu geben. Also das fällt mir sehr stark auf, was doch wahnsinnig viele Ressourcen verschlingt. Mhm. Und wie gesagt, dieses Format transportiert so eine gute Diskussionssendung, wie ich sie mir jetzt auch im österreichischen Fernsehen wünschen würde, nach außen. Also so wie früher gute Diskussionssendungen waren, das ist ja alles ein bisschen auf Krawall gebürstet jetzt und natürlich hat auch mehr Einschaltzahlen, wenn die blöden, ich sage immer, wenn die blöden Weiber sich die Schädel einschlagen. Ist natürlich lustiger, diese Mud-Wrestling-Philosophie des öffentlichen Fernsehens. Ja. Aber ich wünsche mir eben etwas, eine Diskussionskultur, die auch die wirklich auch zu etwas führt und nicht nur erregt.
Ich meine, das ist natürlich auch für den Roman eine wirklich clevere Erzählstrategie, Frau Klemm, ne? In diesem Forum Gegensätze aufeinanderprallen zu lassen. Und interessant ist, dass gerade Simone, die eigentlich die erfahrene Diskutantin, da ziemlich abschmiert. Also wenn sie gegen die männliche Dominanz von Staat und Kirche wettert, ich habe da innerlich geklatscht, applaudiert, jawohl, gib's Ihnen, Simone. Aber rüber kam sie am Ende als verbiesterte Alte, die nichts mehr schnallt, den Anschluss verloren hat, fand ich ganz schön gemein.
Ja, aber das ist ein bisschen das, was ja passiert. Also das ist ja das, was die Öffentlichkeit mit diesen Frauen macht. Also wenn sie jetzt nicht mehr so jung und nicht mehr so attraktiv unter Anführungszeichen sind oder nicht mehr so neu am Markt, wird das ganz gerne in diese Ecke verfrachtet. Genauso wie ich die Junge ja auch ins Messer laufen lasse. Eigentlich, ich werde jetzt ins Detail gehen. Aber das ist etwas, das passiert mit den Frauen. Also sie kommen einfach nicht zum Zug. Sie kommen nicht so weit, dass sie sich zu einem vielzelligen Wesen zusammenfinden und sich dann erheben könnten. Sie werden vorher abgedreht. Und das ist etwas, was ich leider als Autorin machen muss. Ich muss die ganze Wahrheit erzählen. Und sonst hätten wir, glaube ich, eine andere Realität, wenn diese charismatischen und klugen Frauen wirklich ihre Geschichte zu Ende erzählen könnten und zu Ende handeln könnten.
Es gibt im Roman auch dramatische Entwicklungen. Lilly wird ungewollt schwanger. Simone hat eine heimliche Affäre mit einem konservativen Minister schon über Jahrzehnte. Das kommt dann raus. Wie das genau zugeht, dürfen wir nicht. Und wohin es führt, dürfen wir wirklich nicht verraten, Frau Klemm. Ne? Alles spielt sich aber, und Sie haben es vorhin schon angesprochen, in so einer politischen Großwetterlage ab, die sich vom feministischen Standpunkt jetzt ausgesehen, immer, immer furchtbarer wird. Also die konservativ-kirchlichen Kräfte werden immer stärker. Eine Wahl steht an, gegen Abtreibung natürlich. Und die Mehrheit der österreichischen Wählerinnen stimmt tatsächlich für die Konservativen. Das ist literarisch eine Dystopie, könnte man sagen. Also Simone verzweifelt ja daran förmlich. Die aber, naja, durchaus real werden könnte in Österreich. Fürchten Sie das?
Ja. Es sind einige Fiktionen, die ich in meinem Roman, ich habe ja vor 3-4 Jahren begonnen zu schreiben, die ich da entworfen habe, Realität geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zum Beispiel, dass bei uns in Österreich im Parlament gebetet wird oder dass eine Frauenministerin Petition gegen den Schwangerschaftsabbruch von Spätabbrüchen von medizinisch Notwendigen unterschreibt für die Bischofskonferenz. Das habe ich mir ausgedacht und es ist dann wirklich passiert. Also das ist auf der einen Seite gruselig. Auf der anderen natürlich eine logische Konsequenz dessen, was in Österreich immer passiert, dass jetzt wieder diese Welle in Richtung rechts geht und das ist immer mit der Einschränkung von frauenpolitischen Errungenschaften verbunden. Das ist etwas, was unser Bildungssystem leider nicht lehrt. Also ich sage ja immer, wir bräuchten eigentlich so wie wir Verkehrsunterricht haben als Kinder oder so wie wir Religionsunterricht haben und so wie wir mathematischen Unterricht haben, bräuchten wir eigentlich einen Unterricht für feministische Grundbildung, damit die Frauen wissen, was auf sie zukommt, weil die Gesellschaft lehrt sie das nicht. Das Lehren lehrt es uns, und wenn wir dann draufkommen, ist es zu spät. Das sieht man ja wirklich sehr, sehr gut, was in den USA und was in Polen passiert ist. Also irgendwann ist Widerstand nicht mehr möglich, wenn man es so erfahren.
Ich lese mal vor, was Simone, ich habe mir ganz viele Stellen angestrichen, Frau Klemm, aber Frau Simone fasst das so schön zusammen, diesen Widerspruch also zwischen neuem und altem Feminismus und warum es uns eigentlich zu nichts führt. Da sagt sie, lieber wursteln Sie alleine dahin, lieber bekämpfen Sie die kleine Zelle neben sich, die schöner, erfolgreicher, geliebter oder cleverer ist, so viele Ablenkung, anstatt die Kraft zu bündeln, um den Verantwortlichen in den Arsch zu treten. Das ist Simone, ihr Stil, ihre Energie, und da kommt auch der Titel her, ne? Sie als studierte Biologin, mit dem Einzeller, ne?
Ja, genau. Ja, also ich glaube halt wirklich, dass wir so, also wenn es geht ja in diesen ganzen aktuellen Diskussionen wahnsinnig viel um das, was das Individuum an Identität etc. braucht und will. Und es geht überhaupt nicht mehr um ein Kollektiv. Und ich glaube, das ist das große Problem. Und deswegen habe ich auch diese biologische Metapher verwendet, weil sich Einzeller, ich meine, Einzeller gibt es wahnsinnig viele auf der Welt, in den Meeren machen sie ein Drittel des Sauerstoffs, am Globus etc., das sind wichtige Organismen, aber die können halt immer nur für ihre Zelle und für ihre Tochterzelle da sein und können sich nicht zu einem komplexen Wesen erheben. Und das ist genau das, was jetzt gerade passiert. Wir vereinzeln uns, jeder hat seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Befindlichkeiten, jede. Und in Wirklichkeit müssten wir als Kollektiv auftreten, so wie auch das Patriarchat ja als Kollektiv auftritt. Das ist ja das Gemeine. Also wir können dem jetzt als Einzelkämpferinnen nichts entgegensetzen. Das sieht man ja. Also ich schaue jetzt schon seit 50 Jahren zu und verliere schon langsam die Geduld, weil ich mir denke, warum geht es eher zurück als vorwärts? Ne? Also das kann man sich, glaube ich, nicht schönreden, wenn man sich das so anschaut, an diesen großen an Parametern, Macht, Geld, Religion, Politik etc. ändert sich verhältnismäßig wenig. Und das verstehe ich eigentlich nicht.
Aber dieses Sauersein, Frau Klemm, haben Sie in einen wunderbaren Roman überführt. Wenigstens, oder?
Danke, aber das ist wirklich so meine Kernenergie.
Nein,
wissen Sie, dieses Sauersein und, oder eigentlich wirklich diese Ungeduld, die ich schon da schon habe.
Und die Bücher bleiben, ich sag's Ihnen. Vielen Dank, Frau Klemm, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Alles Gute Ihnen weiterhin für diesen Roman Einzeller im Verlag Krämeyer und Scheriau erschienen mit 308 Seiten für 24 Euro. Die schlechte Leitungsqualität bitten wir zu entschuldigen. Ja, die digitale Welt hat uns da irgendwie ein bisschen reingemurkst.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Mit einer Wiederentdeckung einer leider arg vergessenen Schriftstellerin, Marvel Moreno, 1939 in Kolumbien geboren, früh mit nur 55 Jahren in Paris gestorben, stand sie lange im Schatten berühmter männlicher Kollegen, allen voran Gabriel García Márquez. Aber seit einiger Zeit erfährt Marvel Moreno neue Aufmerksamkeit in Kolumbien, und jetzt endlich gibt es sie auch auf Deutsch zu lesen mit dem 1987 im Original veröffentlichten Roman Im Dezember der Wind. Unsere Kritikerin und Südamerika-Spezialistin im Studio ist Viktoria Eglau. Ich grüße Sie.
Hallo.
Erzählen Sie uns zunächst von dieser Frau, Frau Eglau. Was war Marvel Moreno für eine Schriftstellerin?
Ja, das war eine für ihre Zeit ganz ungewöhnliche, einzigartige Autorin. Sie stammte aus Barranquilla, einer Provinzstadt an der kolumbianischen Karibikküste. Dort ist sie 1939 in eine reiche Familie aus der Oberschicht hineingeboren worden und ist dann aufgewachsen zwischen dem Country Club mit seinem Swimmingpool und seinen Tennisplätzen und den Karnevalsbällen, die in Barranquilla so wichtig sind. In ihrer Jugend wurde sie in Kolumbien sogar selbst einmal als Karnevalskönigin berühmt. Das Interessante ist, sie ist dann ausgebrochen aus dieser konservativen provinziellen Gesellschaft, ist nach Paris gegangen und hat sich dort dem Schreiben gewidmet und hat bis zu ihrem frühen Tod eine ganze Reihe von Erzählungen und zwei Romane verfasst.
Und wovon handelt denn nun dieses Buch Im Dezember der Wind? Es ist ja ein sehr, sehr umfangreicher Roman auch.
Das ist ein langer Roman, ein sehr unterhaltsamer Roman. Es geht um drei Frauen in den 1950er und 60er Jahren. Sie sind alle jung, schön und reich. Sie stammen wie die Autorin selbst aus dieser konservativ-katholischen und sehr patriarchalischen Elite von Barranquilla, ja, die unter sich bleibt und die bei der Heirat peinlich genau auf die Herkunft achtet und auf die Hautfarbe. Und die drei Protagonistinnen, sie heißen Dora, Catalina und Beatrice, die leben aber alles andere als langweilige, durchschnittliche Leben. Die werden jede auf ihre Weise zum Skandal. Und das schildert Marvel Moreno in drei langen, epischen Kapiteln mit vielen weiteren interessanten Figuren und verzweigten Nebensträngen der Handlung. Und eine ganz wichtige Romanfigur ist außerdem Lina, die mit den drei Frauen befreundet ist. Durch sie lernen wir diese Frauen und ihre bewegten Lebensgeschichten kennen. Und ja, sie ist so etwas wie ein Sehnerv des Romans und wahrscheinlich auch ein alter Ego der Autorin.
Welches Gesellschaftsbild wird denn über diese drei Frauen und ihre Porträts vermittelt?
Das ist das Bild einer zutiefst patriarchalischen Gesellschaft, das Marvel Moreno zeichnet, mit einem ganz ausgeprägten Machismo, sehr viel Gewalt durch die Männer, sowohl physische als auch psychische und sexuelle Gewalt. Die Unterdrückung der Frauen, die findet auf vielen Ebenen statt und mit vielen Facetten. Und Marvel Moreno erzählt sowohl von Frauen, die an oder in diesem System zugrunde gehen, wie etwa Dora mit ihrem extrem brutalen, psychopathischen Mann oder Beatrice, die eine Beziehung eingeht, die ausgeprägt sadomasochistische Züge annimmt und die schließlich von ihren Brüdern und ihrem Mann für geisteskrank erklärt wird. Aber die Autorin porträtiert auch Frauen, die es schaffen, sich zu befreien, die rebellieren. Catalina nämlich, die ihrem Mann anfangs unterlegen ist und auf sehr perverse Weise von ihm unterdrückt und gedemütigt wird, aber dann gnadenlos seine seelische Zerstörung plant. Mehr will ich nicht vorwegnehmen. Also das sind ganz unterschiedliche Lebensentwürfe, alle auf ihre Weise sehr bestürzend und zugleich faszinierend.
Und warum, Viktoria Eglau, wurde dieser Roman so vergessen anscheinend, auch bei uns? Wenn ich mir überlege, 1987, als er herauskam, das war ja die Zeit, als es in Europa, in Deutschland auch diese lateinamerikanische Welle war. Da wurde doch eigentlich alles übersetzt, was es nur gab. Nur Marvel Moreno wurde vergessen. Wo konnte das sein?
Genau, es gab diesen sogenannten Boom und Marvel Moreno gehörte ja selbst zur Gruppe um Gabriel Garcia Marquez. Sie stammte ja wie er von der kolumbianischen Karibikküste, aber sie stand eben auch sehr im Schatten ihrer männlichen Kollegen. Also 85 war sie zum Beispiel renommiert für einen renommierten spanischen Literaturpreis, des Verlags Plaza y Janés, und den hat sie letztendlich nicht gewonnen, weil es damals hieß, die kolumbianische Literatur sei ja schon zu Ruhm gekommen, ja. Durch Garcia Marquez vor allem. Einen anderen italienischen Preis hat sie dann bekommen, 89, den Preis Grinzane Cavour. Also etwas Anerkennung gab es für sie dann doch schon zu Lebzeiten. Und ihr Buch wurde damals ins Französische und Italienische übersetzt, aber eben nicht ins Deutsche. Und dass das jetzt geschehen ist, ist eigentlich einer Literaturwissenschaftlerin zu verdanken, die ihn eher zufällig entdeckt hat, diesen Roman, als sie eine Gastprofessur hatte in Barranquilla und dann beschlossen hat, diesen Roman zu übersetzen.
Wo würden Sie denn Marvel Moreno heute einordnen? Welchen Rang nimmt sie denn ihrer Meinung nach? Ein spanischer Kritiker, habe ich gelesen, hat sie als die bedeutendste kolumbianische Schriftstellerin des gesamten 20. Jahrhunderts bezeichnet. Sieht man das in Kolumbien genauso?
Mittlerweile schon, aber das hat auch eben gedauert. Also einordnen, ich fand eigentlich den Begriff sehr treffend, den auch die Übersetzerin Rieke Bolte verwendet hat. Es ist kein Roman, in dem es einen magischen Realismus gibt, den wir ja alle kennen, sondern einen tragischen Realismus. Also das sind sehr tragische Geschichten, zugleich sehr faszinierend, in einem Stil, der unglaublich fesselnd ist, in einer unglaublich opulenten, komplexen Sprache. Und ja, dass es so lange gedauert hat, auch in ihrem Heimatland. Ich denke, das liegt natürlich daran, dass Marvel Moreno aus dieser Pariser Distanz heraus einen solch kritischen und ironischen Blick und auch einen sehr bissigen Blick auf die Gesellschaft in ihrer Heimatstadt geworfen hat. Und gerade in Barranquilla hat es lange gedauert, bis man sie dort anerkannt hat.
Dankeschön, Viktoria Eglau über Im Dezember der Wind. Der Roman von Marvel Moreno, jetzt erstmals auf Deutsch im Wagenbach Verlag erschienen, aus dem Spanischen übersetzt von Rieke Bolte. 429 Seiten umfasst das Buch. Es kostet 32 Euro. Eine traurige Nachricht hat uns heute früh erreicht. Ein großer Mann der literarischen Forschung ist tot. Klaus Doderer. Auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur war er der Fachmann. In den frühen 60er Jahren hat er das Institut für Jugendbuchforschung in Frankfurt am Main gegründet und dort viele Jahrzehnte geleitet. Eine Menge Publikationen, kaum zu zählen, gibt es von ihm. Das Bundesverdienstkreuz war nur eine von vielen, vielen Auszeichnungen. Jetzt ist Klaus Doderer im Alter von 98 Jahren gestorben. Hier hören wir noch einmal.
wer kümmert sich eigentlich wissenschaftlich um diese Literatur, die ja nicht nur von heute ist, sondern die es seit Jahrhunderten gibt und sogar in der Antike schon vorhanden war. Und stellte fest, dass es also innerhalb der literaturwissenschaftlichen Institutionen keine auf der ganzen Welt bisher gegeben hat, die sich damit diesem Fach beschäftigt hat. Und so interessierte mich das. Und ich glaubte damit auch sehr nahe zu kommen der Interessenlage von den Studenten, die später mal in die Schule gehen wollen, um Kinder zu unterrichten.
In Memoriam, Klaus Doderer, wir grüßen ihn ein letztes Mal und verneigen uns vor seiner Leistung. In aller Munde ist sie derzeit, die KI, die künstliche Intelligenz. Auch für die literarische Welt zeigen sich die ersten Auswirkungen. Und wir, die Lesart und der Büchermarkt im Deutschlandfunk, wollen ab heute in einem gemeinsamen Schwerpunkt die Möglichkeiten, Probleme und Fragen beleuchten, die diese technische Entwicklung mit sich bringt. In der ersten Folge unserer Reihe lässt Achim Killer die Geschichte der sprechenden Computer-Revue passieren. Und sie beginnt mit einem Professor, der sein Fachpublikum stärker beeindruckt, als er es vorhatte.
Das war so eine Art Parodie. Mit Hilfe dieses Programms konnte man mit einem simulierten Psychiater sprechen, in Anführungsstrichen natürlich über eine Schreibmaschine, in natürlicher Sprache, also Englisch in diesem Fall.
So Josef Weizenbaum, der Mann, der dem Computer das Sprechen beigebracht hat. ELIZA heißt das Programm, das der MIT-Professor 1966 erstmals öffentlich vorführt. Eine Demo, die die gewaltigen Möglichkeiten der Sprachverarbeitung aufzeigen soll. Wenn ELIZA etwas gefragt wird, sucht es im Wörterbuch nach verwandten Begriffen und antwortet dann mit hinterlegten, vorformulierten Sätzen. ELIZA gilt als Prototyp moderner Bots wie ChatGPT. Die Demo von 1966 ist ein voller Erfolg. Das Publikum ist begeistert und Josef Weizenbaum ist entsetzt.
Das hat eine Sensation ausgelöst und manche, auch sogar Psychiater, dachten, es war der Anfang der automatischen Psychiatrie und so weiter. Und das hat mich sehr gestört, geärgert, also ein großes Stück Nonsens.
In der Folge wandelt sich Weizenbaum vom Computerwissenschaftler zum Gesellschaftskritiker. Sein Programm ELIZA aber wird weiterentwickelt und die Grundlage späterer Expertensysteme. In der Medizin etwa sind sie weit verbreitet, quasi sprechende Datenbanken, Informationsspeicher, die man nicht mit einer künstlichen Standardsprache für die Erstellung und Bearbeitung von Datenbanken abfragt, sondern auf Deutsch oder Englisch. Expertensysteme haben den Nachteil, dass sie erst einmal aufwendig programmiert werden müssen. Das hat auch der Autor und Medienkünstler Andreas H. Drescher erfahren. Maldix nennt er sein Projekt, mit dem er sich seit Jahren beschäftigt.
Ja, ELIZA ist, wenn man so will, die Ur-Urgroßmutter von Maldix, also mit der alles angefangen hat.
Maldix' Expertise soll einmal darin bestehen, Leserinnen und Lesern ansprechende Literatur vorzuschlagen.
Wie könnte ich für einen ganz bestimmten Gesprächspartner exakt an diesem Tag, exakt in dieser Stimmung, aus einem großen Prosakonvolut gerade das Kapitel heraussuchen lassen, was dem in diesem Augenblick am meisten gibt.
Bekannte und angestellte Programmierer helfen Drescher bei seinem arbeitsreichen Vorhaben, geben Literatur ein und schreiben Dialoge. Eine Erfolgsgeschichte wird trotzdem nicht raus. Und der unfreiwillige Erfinder der Chatbots, Josef Weizenbaum, gutiert das Projekt schon gar nicht.
Ich kann mich erinnern, ich habe Josef Weizenbaum mal auf einem Symposium in Mainz kennengelernt. Da war er schon ganz zum KI-Kritiker geworden. Und ich habe mich in aller Form bei ihm bedankt. Das war ihm gar nicht so recht dafür, was er da an Urgroßmutter-Genen Maldix zur Verfügung gestellt hat.
Moderne sprachverarbeitende Systeme wie ChatGPT funktionieren anders. Sie schlagen nicht in Wörterbüchern nach und geben keine vorformulierten Sätze wieder. Mit einer Sprache umzugehen, erlernen sie eigenständig im Kontext großer Textmengen, die im Internet stehen. Daraus bilden sie dann semantische Räume mit deutlich mehr als den drei Dimensionen, die man sich gemeinhin vorstellen kann. Und wenn sie lernen, beschäftigen sie damit Supercomputer über Wochen hinweg. Aber trotz all des technischen Aufwands entwickeln sie weder ein Bewusstsein noch ein Verständnis für die gelernte Sprache. Statistik bestimmt die Wortfolge ihrer Sätze. Wahrscheinlichkeitsrechnung ist das Einzige, was sie beherrschen. Emily Mbender, Linguistikprofessorin an der University of Washington, hat ihnen auch das mittlerweile einschlägige Verdikt über die modernen Bots formuliert.
In 2021, we wrote the stochastic parrots paper.
2021 haben wir das Paper mit den stochastischen Papageien geschrieben, als der Trend zu immer größeren Sprachmodellen sich abzeichnete und es schien niemanden zu geben, der Stopp sagte und fragte, läuft da was falsch?
Wait a minute, what could go wrong here?
Andreas Dreschers bisherige Arbeit an einem Literaturbot ist durch die technische Entwicklung obsolet geworden. Hinter Sprachsysteme wie ChatGPT gibt es kein Zurück mehr. Drescher nutzt jetzt aber die Programmierfähigkeiten eben dieser künstlichen Intelligenzen, um sein Projekt voranzutreiben. Die Kernkomponente sei bereits fertig, erzählt er.
In faszinierender Weise habe ich das genau mit GPT-4 vor ein paar Tagen in Python programmiert. Also dieser Nukleus meiner Idee, mit künstlicher Intelligenz überhaupt umgehen zu wollen, ist mittlerweile tatsächlich auch in eine Programmiersprache gegossen.
Und das größte Defizit von ChatGPT wird man Maldives nie vorwerfen können. Da ist sich Drescher sicher. ChatGPT fantasiert oft, statt Fakten zu präsentieren. Maldives wird es wohl auch tun, aber niemand wird es ihm übel nehmen.
Maldives sagt von sich, der ist der wilde Reiter, also ein Windgeist. Na, da weiß man von vornherein, dass man von dem eigentlich keine Google-Antworten bekommen kann. Und das Halluzinieren ist in der Figur mehr oder weniger bereits angelegt. Also wenn ein Windgeist einem ein bisschen Unsinn erzählt, dann ist er einfach im Wortsinn verblasen. Und man braucht sich nicht so viele Sorgen, um die Fußnoten zu machen.
Literatur und künstliche Intelligenz, der Auftakt unserer Schwerpunktreihe. Hier in der Lesart in den kommenden Tagen und auch im Büchermarkt im Deutschlandfunk. Täglich bis Montag. Und nun freuen wir uns wieder auf literarische Empfehlungen von unseren Freundinnen und Freunden aus dem bundesweiten Buchhandel. Und heute sind wir mit Nils Graf verbunden in Fürstenwerder in der brandenburgischen Uckermark. Da betreibt er seinen Buchladen Fürstenwerder und Antiquariat. Hallo, willkommen, Herr Graf.
Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen.
Drei Tipps haben Sie für uns ausgesucht. Wir beginnen mit Resonanzverhältnissen. So heißt das Buch von Klaus Weber. Es geht, so der Untertitel, um die Faschisierung Deutschlands. Das klingt sehr bedrohlich. Was ist das für ein Buch, Herr Graf? Anscheinend ein sehr gutes und wichtiges für Sie?
Ja, also klingt bedrohlich und hat auch viel Bedrohliches zum Thema. Es gibt ja so wenige Bücher, die im Laufe eines Jahres bei einem hängen bleiben. Dazu gehört auf jeden Fall dieses Buch von Klaus Weber, der Erzieher ist und Psychologie lehrt. Und er hat für den Zeitraum von 2016 bis 2018 ein Tagebuch geschrieben und darin festgehalten, alltägliche Dinge, die uns auch begegnen, vom Zeitung lesen, Radio hören, Talkshows sehen, Familie besuchen und dazu mit sehr feinem Gespür Analysen geschrieben, was man daran ablesen kann, wie sich Gesellschaft verändert. Und das kann man auch rückblickend immer wieder zur Hand nehmen. Und deswegen hat mir das so sehr gut gefallen.
Resonanzverhältnisse von Klaus Weber, jetzt im Argument Verlag erschienen. Und wir kommen jetzt zu Marika Budrosic, die Schriftstellerin mit kroatischen Wurzeln. Sehr berühmt ist sie inzwischen. Im vergangenen Jahr ist dieses Buch von ihr erschienen, Die Arbeit der Vögel, Seelenstenogramme. Worüber schreibt Marika Budrosic hier, Herr Graf, und warum legen Sie uns den Band ans Herz?
Ja, auch eines dieser Bücher, was meiner Meinung nach bleiben wird. Die Autorin hat sich auf den letzten Weg Walter Benjamins 1940 durch die Pyrenäen begeben. Und dort, kann man sagen, verknüpft sie wandernd Gedanken und Träume Benjamins mit eigenen Assoziationen und Naturbeobachtungen, was das Ganze zu einem sehr ruhigen, fast meditativen Buch macht. Und ich habe bisher nichts Vergleichbares gelesen. Und wenn man vielleicht etwas scheut, über die Werke Benjamin selber zur Hand zu nehmen oder weniger Zeit dafür hat, ist das eine sehr, sehr gute Einführung, die gleichzeitig auch eine Art Wanderbuch, Reisebuch ist. Und es eignet sich auch sehr, sehr gut zum Vorlesen.
Ich kenne Sie, Marika Bodrosic, nur so als Belletristin. Ich kenne Ihre Romane, Die finde ich ganz toll. Also, ist sie hier eher Essayistin oder eher Romanautorin?
Also es ist eine Zwischenform. Also Romanautorin in diesem Fall auf gar nicht. Ne? Es ist dokumentarisch. Es begegnen einem wirklich viele Menschen, die Walter Benjamin auch begegnet sind oder in seiner Philosophie eine Rolle gespielt haben. Man begibt sich auf die tatsächlichen Wege in den Pyrenäen, in Südfrankreich und in Spanien. Und es hat aber sehr viele literarische Exkursionen, ne? die Naturbeschreibungen liefern. Und eine großartige Mischung aus all diesen Formen.
Und dieses Buch von Marika Bodrosic, Die Arbeit der Vögel, die Seelenstenogramme, ist im Luchterhand Verlag veröffentlicht. Und zum Dritten haben Sie, Herr Graf, glaube ich, einen Fund für uns. Ne? Ein wiederaufgelegtes Buch von Paul Parin, dem österreichischen Arzt und Psychoanalytiker. 2009 ist er gestorben, hochbetagt. Es ist Krieg und wir gehen hin, heißt das Buch. Was ist das? Das ist ein sehr altes. Ne? Worum geht es da?
Genau, also Paul Parin hat Medizin studiert und später noch eine Ausbildung in Neurologie und Psychoanalyse abgeschlossen. Und in den 1940er Jahren beschließt er zusammen mit Freundinnen und Freunden, in der Schweiz lebend, in die sich gründende Föderative Volksrepublik Jugoslawien zu gehen und dort medizinische Hilfe für Partisaneneinheiten zu leisten. Dieses Buch hat er tatsächlich erst 1989/90 aus der Erinnerung geschrieben, also mit sehr, sehr viel Abstand, und beschreibt von der Gründung dieser medizinischen Einheit über die Reisen nach Südfrankreich, in Marseille, das Verschiffen nach Neapel bis auf den Balkan, die abenteuerliche Reise dieser Freundesgruppe, und ist jetzt im Mandelbaum Verlag wieder veröffentlicht worden.
Und wie sind Sie drauf gekommen?
Also als Antiquar ist das ja vielleicht noch etwas schwieriger als Sortimentsbuchhändler. Ich kaufe jeden Monat tausende Bücher an und das natürlich aus vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und so hatte ich die Werkausgabe, die der Mandelbaum Verlag von Paul Parin macht, über die letzten Jahre immer mal wieder erworben. Und dann nimmt man das zur Hand und ich fand, also da ist es halt, kommt es oft zusammen, gute Verlage, kleine Verlage, die sehr engagiert Titel wieder auflegen. Und das hat mich einfach neugierig gemacht.
Das geht gut zusammen, ne, mit Buchladen und Antiquariat bei Ihnen.
Das funktioniert hervorragend, funktioniert natürlich hier draußen in einer so dünn besiedelten Gegend wie der nördlichen Uckermark eigentlich auch nur so. Als reiner Sortimentsbuchladen wäre das hier draußen wahrscheinlich dann doch schwierig.
Das heißt sozusagen, Leute kommen, stöbern, kaufen die alten Bücher und bestellen vielleicht ein neues.
Genau. Wir haben hier den Platz, wir sind eigentlich wie eine Art großes Wohnzimmer, wir haben Stammtische, wir haben Kaffeebetrieb, wir machen Veranstaltungen und Lesungen, und so kommt es dazu, dass manche auch erstmal diese kleine Hürde Buchladen überwinden zum Kaffee trinken und dann in alten Dingen stöbern und dann aber auch mal das neue Buch dazwischen liegt.
Das stelle ich mir aber wirklich sehr nett vor bei Ihnen, Herr Graf. Ja. Also wünschen wir Ihnen einen schönen Büchersommer mit Ihren Kundinnen und Kunden und erstmal vielen Dank. Ich reiche nochmal den Titel nach von Paul Parin, Es ist Krieg und wir gehen hin im Mandelbaum Verlag. Ja, das waren die Tipps von Nils Graf vom Buchladen Fürstenwerder und Antiquariat. Vielen Dank Ihnen, Herr Graf, ne? Und auf bald mal wieder.
Ich danke auch und auch einen schönen Sommer.
Tschüss.